später noch mit uns. Herr, ich habe nichts hier vorne zu suchen, wenn nicht dein Geist dein Wort auslegt und es in unsere Herzen bringt. Wir kommen zu dir mit einer Bitte, weil wir nicht die Kraft haben, in uns selbst etwas zu bewirken, etwas zu schaffen, Herr. Nur du hast die Macht und die Kraft, Herr, Neues zu schaffen, uns zu verändern. Und so bitten wir, dass du es heute tust, durch dein allmächtiges Wort. Amen.
Amen.
Dürft euch gerne setzen. Eine junge Frau wurde schwer krank. Die Ärzte haben ihr nur noch wenige Monate gegeben und sie konnten nichts mehr für sie tun. Die junge Frau und ihre Familie waren Namenschristen. Das bedeutet, sie gingen nur zu Ostern und Weihnachten in die Gemeinde. Als der Pastor der Gemeinde, wo die Familie an den Feiertagen hingeht, das mitbekommen hat mit der Frau, besuchte er sie im Krankenhaus. Die Familie war natürlich sehr schockiert über die Situation. Und die junge Frau, sie fragte verzweifelt den Pastor: Jesus hat doch Wunder getan. Er hat doch Kranke geheilt, die unheilbar waren. Warum tut er es heute nicht? Danach sagte die ganze Familie: Ja, wenn Gott sie heilt, dann werden wir anfangen, richtig an Jesus zu glauben. Wir werden regelmäßig den Gottesdienst besuchen und unser Glaubensleben in Ordnung bringen. Der Pastor betete anschließend mit der Familie und der Frau, dass Gott sie heilen möge, wenn er es will, wenn es sein Wille ist. Und tatsächlich, Gott hat das Gebet um Heilung erhört. Am nächsten Tag stellen die Ärzte fest, sie ist gesund und sie wird vom Krankenhaus entlassen. Kommenden Sonntag sitzt die ganze Familie in der ersten Reihe, wie versprochen, im Gottesdienst. Aber nur 2 Wochen später sitzt auf einmal nur noch die Frau und die Ehemann im Gottesdienst. Und nicht einmal 2 Monate später fehlt auch jede Spur von der Frau und ihren Ehemann. Das Wunder wurde rationalisiert. Und das Leben von ihnen ging einfach so weiter wie davor. Eine ziemlich traurige Geschichte, oder? Und doch zeigt die Geschichte eine so wichtige Wahrheit, die wir manchmal vergessen oder sogar nicht glauben wollen. Nämlich, dass echter, rettender Glaube nicht durch äußere Wunder entsteht. Und genau darum geht es in unserem Text heute. Wir werden sehen, Jesus will uns zeigen, dass nicht Zeichen und Wunder Glauben geben, bewirken, sondern dass er derjenige, der durch sein Wort Glauben gibt. Schlag gerne mit mir Johannes Kapitel 4 auf. Johannes Kapitel 4 wollen uns die Verse 46 bis 54 gemeinsam anschauen. Und bevor wir den Text zusammen lesen, müssen wir eine wichtige Sache im Johannesevangelium verstehen. Im Johannesevangelium werden die Wunder von Jesus Zeichen genannt. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ein Zeichen, es symbolisiert nämlich noch eine größere Wahrheit oder Tatsache. Nun, zum Beispiel, das Kreuz, das steht für den Christentum. Und es soll die große Wahrheit vermitteln, dass wir an den gekreuzigten Jesus glauben. Und die Wunder im Johannesevangelium sind auch Zeichen. Das bedeutet, die Wunder stehen für eine größere Wahrheit dahinter. Beim ersten Zeichen im Johannesevangelium hat Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Und die Wahrheit, die er damit zeigen wollte, war nicht einfach nur, ich kann Wasser verwandeln zu Wein, sondern er wollte zeigen, dass er als Jesus alleine die Kraft hat, Menschen zu verwandeln. So wie er Wasser zu Wein verwandelt hat, verwandelt Jesus bei der Wiedergeburt ein steinernes Herz in ein fleischernes Herz. Und dieses Zeichen war eine Illustration dieser Wahrheit. Und genauso soll das zweite Zeichen hier im Johannesevangelium eine Wahrheit illustrieren. Und so lasst uns zu Beginn den Text lesen. Ich bitte nach Möglichkeit, die Gemeinde aufzustehen, wenn wir den Text der Heiligen Schrift zusammen lesen. Johannes Kapitel 4, Verse 46 bis 54. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen: Dein Sohn lebt! Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Ihr dürft euch setzen. Der Predigttitel für heute lautet: Jesus gibt lebendigen Glauben. Jesus gibt lebendigen Glauben. Denn das ist die Wahrheit, die uns Johannes hier im Zeichen zeigen möchte. Wir wollen den Text in 4 Punkten durchgehen. Wir wollen einmal den Funken des Glaubens sehen, dann die Glut des Glaubens, danach die Flamme des Glaubens und anschließend den Brand des Glaubens. Warum so eine Gliederung? Nun, weil wir im Text sehen, wie der Glaube des königlichen Beamten immer weiter wächst, wie ein Funke zu einem Brand wird. Zu Beginn hat der Beamte noch einen falschen Glauben. Aber im Verlauf des Textes wird ein falscher Funke zu einer wahren, lebendigen Flamme des Glaubens, angezündet durch die Worte von Jesus. Und so lasst uns mit diesem ersten Punkt beginnen, der Funke des Glaubens. Ich lese nochmal Vers 46 mit uns. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Beobachtet, Jesus kommt gerade nach Kana in Galiläa an, dort, wo er bereits das erste Zeichen gemacht hatte, und zwar Wasser zu Wein. Johannes erwähnt es hier nochmal extra. Jesus war zuvor mit seinen Jüngern in Judäa, also das war der Süden Israels, und er reist dann über Samaria, das ist dazwischen gewesen, ein Land, reist durch Samaria in den Norden, nämlich nach Galiläa zurück. Und dann beschreibt uns Jesus, was passiert, als er dort ankommt. Und es gab da einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Beobachtet die Situation hier. Es war der Sohn eines königlichen Beamten, der krank war. Das Wort hier für königlicher Beamter ist eigentlich ein Wort, wurde für jemanden benutzt, der in einer sehr nahen Verbindung zum König stand. Entweder war er sogar blutsverwandt mit dem König oder er war in einem sehr hohen Dienst und war daher im nahen Kontakt mit dem König. Ist nicht ganz genau klar, was das Wort meint, aber er hatte eine hohe Position und ein nahes Verhältnis zum König inne. Also ein hoher Mann, dessen Sohn liegt krank. Wir erfahren nicht, was genau der Sohn hat für eine Krankheit. Aber Vers 47, es verrät uns, dass er sehr schwer krank war. Und dort heißt es nämlich: Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen. Denn er lag im Sterben. Beobachtet zuerst, als der königliche Beamte hört, dass Jesus jetzt nach Galiläa gekommen ist, macht er sich sofort auf zu ihm. Als die Nachricht bei seinen Ohren, könnte man sagen, ankommt, ist er sofort losgegangen. Seit dem ersten Zeichen, was Jesus getan hat, hat er noch viele weitere Zeichen schon bereits gemacht in Jerusalem und weiter. Und sein Ruf hat sich wahrscheinlich schon sehr verbreitet. Und offenbar hat auch der königliche Beamte von den Wundern von Jesus mitbekommen. Denn schließlich geht er jetzt zu Jesus, weil er hörte, dass er da ist, um genau darum zu bitten, dass er ein Wunder tut, dass er ihn heilt. Beobachtet außerdem, was sehr interessant ist. Der königliche Beamte macht sich persönlich auf. Macht sich persönlich auf, zu Jesus zu gehen. Obwohl er als ein sehr hoher Mann ganz bestimmt viele Knechte hatte, wie wir auch in Vers 51 lesen werden, ging er selbst zu Jesus. Er wollte sich selbst darum kümmern, weil die Krankheit des Sohnes ihm so sehr am Herzen lag. Und wir sehen auch, warum das so war. In Vers 47 heißt es, die Situation des Sohnes war kritisch. Der Sohn lag im Sterben. Der Junge hatte nicht ein bisschen Husten, sondern er stand kurz vor dem Tod. Deshalb macht sich der Vater sofort auf, als er davon hört. Und er reist ungefähr 30 Kilometer in Richtung Westen, dort befindet sich Kana ungefähr, in die Stadt Kana, dort wo Jesus gerade war. Und hier können wir auch den Funken des Glaubens bei diesem Mann beobachten. Den Funken des Glaubens. Denn der königliche Beamte glaubt daran, dass Jesus seinen Sohn heilen kann. Nun, sonst wäre er nicht losgezogen und hätte ihn darum gebeten. Als königlicher Beamter hat er bestimmt schon alle verschiedensten Möglichkeiten genutzt, alle Stränge gezogen, um seinen Sohn zu heilen. Ärzte gerufen, Medizin gekauft, was es sonst alles gab. Bestimmt alles versucht, aber nichts hat seinem Sohn geholfen. Die einzige Hoffnung, die er noch sieht, ist in Jesus. Auch wenn sein Glaube, den er hat, noch sehr begrenzt ist und sehr schwach. Nun, woran sehen wir das? Beobachtet mal. Der königliche Beamte bittet Jesus, herabzukommen, um seinen Sohn zu heilen. Herabzukommen, um seinen Sohn zu heilen. Offenbar dachte dieser Mann, Jesus muss physisch anwesend sein, um seinen Sohn heilen zu können. Vielleicht dachte er, er muss ihn berühren oder sonst was. Deshalb bittet er, komm mit mir herab nach Kapernaum. Ist genau das Gegenteil vom Hauptmann, der gesagt hat, du brauchst nicht mal kommen, sag ein Wort. Hier ist genau das Gegenteil. Sein Glaube ist wie ein Funke, so klein, dass er fast nicht sichtbar ist. Aber er ist da. Wir sehen, der Glaube ist wirklich nur ein Funke. Es war noch nicht mal ein rettender Glaube. Er war theologisch auch nicht ganz richtig und verständnisvoll. Er dachte, Jesus muss anwesend sein, um zu heilen. Aber trotzdem ist hier ein gewisser Funke zu sehen von Glauben, weil er glaubte, Jesus könne wirklich seinen Sohn heilen. Das ist der Funke, den wir beobachten können in dem Text. Und in dem nächsten Punkt sehen wir, wie Jesus jetzt diesem königlichen Beamten die Bitte beantwortet. Und wir werden sehen, der Funke wird zu einer Glut werden. Der Funke wird zu einer Glut werden. So kommen wir zum zweiten Punkt, die Glut des Glaubens. Die Glut des Glaubens. Die Antwort von Jesus auf die Bitte lesen wir in Vers 48. Dort heißt es, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Eine auf den ersten Blick ziemlich merkwürdige Antwort, oder? Aber lasst uns sie gemeinsam Stück für Stück verstehen. Beobachtet zuerst, obwohl Jesus ihm antwortet, da sprach Jesus zu ihm, so ist seine Antwort trotzdem nicht nur an ihn gerichtet. Denn Jesus sagt zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Also Plural. Jesus spricht hier nicht nur zum Beamten, sondern auch zu den Leuten drumherum. Und wir wissen, Jesus war gerade in Kana, in Galiläa. Das bedeutet, die Leute, zu denen er spricht, waren die Galiläer, könnte man sagen. Also waren die Leute, die dort gelebt haben. Die Frage ist, warum sagt Jesus das? Und was bedeutet diese Antwort von Jesus? Nun, Jesus will den falschen Glauben aufdecken, den der königliche Beamte und auch die meisten Galiläer hatten. Nämlich ein Glaube, wo die Grundlage die Zeichen und Wunder sind. Mit dieser Antwort will Jesus quasi sagen, wenn der Treibstoff eures Glaubens Zeichen und Wunder sind, dann wird euer Glaube auch vergehen, wenn sie weg sind. Jesu ermahnende Antwort sollte aufdecken, dass sie nur an die Zeichen und Wunder glaubten und nicht den Messias dahinter sahen. Sowohl der Beamte als auch die meisten Galiläer drumherum. Und dieses Thema eines Glaubens, der nur an Zeichen und Wunder glaubt, also dass der Glaube ist, wird im Johannesevangelium öfters aufgegriffen. Schon in Kapitel 2 spricht Jesus das an. Dort macht Jesus genau dieselbe Wahrheit schon deutlich. Nämlich ein Glaube, der nur Zeichen und Wunder vor Augen hat, ist kein rettender Glaube. Das sehen wir in Johannes Kapitel 2, Verse 23 bis 25. Dort heißt es nämlich, Jesus ist gerade beim Passafest in Jerusalem und dort lesen wir. Als er, also Jesus, aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und jetzt Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Beobachtet hier, der Glaube hier in Vers 23 ist auf Zeichen gegründet, die Jesus tat. Viele glaubten an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und man könnte erstmal denken, super, viele Leute kommen zum Glauben. Aber wie reagiert Jesus auf den Glauben, die sie zeigen, die Menge dort? Es heißt hier, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Jesus vertraute sich diesem Glauben nicht an. Und das soll deutlich machen, dass es kein rettender Glaube war. Denn seinen Kindern und Lämmern vertraut sich der Herr immer an. Er ruft sie in seine Hand. Aber hier ist das nicht der Fall. Nun warum? Weil Jesus ihre Herzen kannte, dass sie nur auf die Zeichen und Wunder selbst ausgerichtet waren und nicht auf denjenigen, auf den die Zeichen eigentlich deuteten. Und zwar erst auf den Sohn Gottes, der gekommen ist. Und genau diesen Gedanken greift Johannes in unserem Text auf und sagt förmlich zu den Beamten und den umstehenden Leuten, ihr habt genau einen solchen Glauben. Nur an Glauben, an dieses Wunder selbst. Wichtig hier ist, Jesus will hiermit nicht sagen, dass Zeichen und Wunder an und für sich schlecht sind oder was sehr, sehr schlecht ist. Man sollte überhaupt nicht irgendwie darauf achten. Nein, sie haben auch ihre Aufgabe, Zeichen und Wunder. Sie sollten nämlich Jesus als den Messias und Retter bestätigen. Johannes, er schreibt sogar die Zeichen auf, sagt er am Ende seines Evangeliums, damit wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, damit wir durch die Zeichen die größere Realität sehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber das Problem war, ihr Glaube blickte nur auf die Zeichen und nicht auf den Messias, auf den sie eigentlich zeigten. Die Person dahinter, wer die Zeichen tat, war ihnen, könnte man sagen, eigentlich ziemlich egal und unwichtig. Hauptsache, das Wunder geschieht. Wer das macht, ist mir eigentlich egal. Wenn es Jesus gerade ist, dann Jesus. Wenn es ein anderer ist, dann jemand anders. Das war der Gedanke dahinter. Und Johannes will uns hier diese wichtige Wahrheit lehren. Zeichen und Wunder sind nicht die Quelle eines rettenden Glaubens. Genau wie wir bei unserer Einleitung gesehen haben. Es passieren viele Wunder. Und Leute erleben Wunder, auch Ungläubige in ihrem Leben. Aber ist es das, was sie dann zu Gott führt letztendlich? Ist es das, was sie rettet? Nein. Ein Wunder bringt jemanden nicht zum Glauben. Genau das will Jesus uns zeigen. Und Johannes ist hier noch nicht am Ende. Er will uns noch einen weiteren Kontrast zeigen zwischen dem falschen Glauben und einem echten Glauben. Ihr erinnert euch, Jesus ist ja gerade nach Galiläa gekommen und wo ist er durchzogen? Durch Samaria. Er ist gerade durch Samaria gereist. Das ist in Kapitel 4, das ganze Kapitel. Und sehr wichtig zu beobachten ist, kurz vorher, als Jesus in Samaria war, tat er kein Zeichen in Samaria, sondern er redete lediglich mit der Frau am Jakobsbrunnen. Er tat kein Zeichen. Aber was ist die Reaktion der Frau und dann auch vom ganzen Dorf? Nun, wir lesen kurz vorher in Johannes Kapitel 4, Verse 39 bis 42, was die Reaktion war. Da heißt es, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Nun, obwohl Jesus kein offenkundiges Wunder oder Zeichen getan hat, ja, er hat der Frau gesagt, dass sie 5 Männer hatte und ihr jetziger Mann nicht ihr Mann ist, aber das war kein sichtbares Zeichen, wie wenn ein Blinder sehend wird. Das könnte man ziemlich leicht abstreiten. Das war nichts Sichtbares, was man gesehen hat. Dass Jesus darüber Bescheid wusste, das könnten Skeptiker auch ganz anders erklären. Also es war nichts Sichtbares, womit man was beweisen könnte. Es war kein offenkundiges Zeichen. Und trotzdem, obwohl die Leute drumherum nichts gesehen haben davon, glauben sie an Jesus. Beobachte, der Text will uns das wirklich deutlich machen, dass die Samariter um des Wortes willen geglaubt haben. Erst in Vers 39 wird das erwähnt, sie glaubt um des Wortes der Frau willen und dann in Vers 41 um der Worte Jesu willen. Also Wort, Wort, Wort wird die ganze Zeit erwähnt. Ihr Glaube war auf Jesu Worten gegründet. Und wir sehen auch im Text, sie hatten einen rettenden Glauben. Denn sie erkannten ihn als den Retter der Welt, sagt Vers 42. Dass er der Christus ist, der Messias. Und Johannes will uns diesen Kontrast hier zeigen. Die Samariter glaubten um des Wortes willen. Und es war ein echter Glaube. Und die Galiläer glaubten wegen der Zeichen willen, könnte man sagen. Die sie sahen. Und es war ein falscher Glaube. Johannes 4, Vers 45, das ist ein Vers vor unserem Predigttext, macht Jesus das deutlich. Dort heißt es nämlich, als er, also Jesus, aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Beobachtet. Die Galiläer nahmen Jesu auf, weil sie seine Wunder sahen. Die Samariter glaubten dem Wort. Genau das ist es, warum Jesus in Vers 48 diese merkwürdigen Worte spricht und ermahnt. Er will zeigen, rettender Glaube ist nicht das Produkt dessen, dass man ein Wunder gesehen hat. Sonst bräuchten wir einfach nur mehr Wunder und die Leute würden glauben. Aber so viele sahen Jesu Wunder. Und war nicht gläubig. Wie reagiert der Beamte auf diese Ermahnung? Das ist die nächste Frage, die wir haben. Eine ermahnende Antwort. Was macht der Beamte? Vers 49 verrät es uns. Der königliche Beamte spricht zu ihm. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Beobachtet. Der Beamte verteidigt sich nicht. Er versucht auch nicht zu diskutieren, sondern er lässt gewissermaßen die Ermahnung über sich ergehen. Schon fast so, als ob er gar nicht mitbekommen hat, dass Jesus etwas gesagt hat. Und beobachtet weiter, obwohl Jesus ihn ermahnt und ihn seine Bitte so gar nicht gewährt hat gerade, hört er trotzdem nicht auf zu bitten. Ja, er bittet sogar noch inbrünstiger als vorher. Beobachtet, er sagt nämlich, Herr, komm herab. Das bedeutet, er stellte sich unter Jesus, indem er ihn Herr nannte. obwohl er ein königlicher Beamter ist. Das darf man nicht vergessen. Ein extrem hoher Mann. Und was man hier beobachten kann, ist, dass der Funke des Glaubens hier zu einer gewissen Glut wird. Warum? Nun, ein Funke, er vergeht schnell. Genauso schnell, wie ein Funke aufgegangen ist, genauso schnell geht er auch wieder weg. Zack, und ist wieder weg. Man sieht nur ganz kurz. Aber eine Glut, sie bleibt länger. Man kommt wieder und es ist immer noch Glut da. Genauso könnte man sagen, bleibt der Glaube hier immer noch beständig vom königlichen Beamten. Er hart aus im Bitten. Obwohl sein Glaube immer noch kein rettender Glaube war. Warum? Nun, wir sehen, dass die Art des Glaubens sich noch nicht verändert hat. Denn er denkt immer noch, genau wie er zuvor gedacht hat, Jesus muss herabkommen, um seinen Sohn zu heilen. Die Bitte hat sich nicht verändert. Er sagt, Jesus, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und wisst ihr, etwas Zusätzliches kommt sogar dazu. Er war nämlich überzeugt davon, dass Jesus keine Toten auferwecken kann. Warum? Nun, er sagt im Vers, ist eine kleine, aber wichtige Beobachtung, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Also komm nach Kapernaum, bevor mein Kind stirbt. Und der Gedanke dahinter ist, wenn mein Kind stirbt, dann kannst selbst du nichts tun. Du musst jetzt schnell kommen, bevor er stirbt. Das heißt, wir sehen, die Art des Glaubens, die Qualität könnte man sagen, hat sich nicht verändert. Aber trotzdem hat sein Glaube ausgeharrt, auch wenn er noch falsch war, wenn es noch kein Rettnerglaube war. Es war eine gewisse Glut, die jetzt schon dort die ganze Zeit da ist bei Jesus. Aber jetzt im dritten Punkt sehen wir, dass die Glut des Glaubens endlich zu einer richtigen, lebendigen Flamme wird. Dass rettender Glaube entsteht und wir werden sehen, woher er hier gekommen ist. Drittens, die Flamme des Glaubens. Die Flamme des Glaubens. Vers 50 heißt es, Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Auf das beharrliche Bitten sagt Jesus, geh hin, dein Sohn lebt. Nun, die ersten Worte von Jesus müssen den Beamten wahrscheinlich entmutigt haben, wenn er gehört hat, geh hin. Er dachte vielleicht, ich soll alleine wieder zurück, ohne Jesus? Was soll aus meinem Sohn werden? Aber die folgenden Worte von Jesus, sie haben ihm die Grund und die Hoffnung gegeben, warum er gehen sollte. Denn dein Sohn lebt. Damit will Jesus sagen, dein Sohn ist gerade eben vollständig gesund geworden. Ich habe ihn geheilt. Geh nach Hause, es ist alles wieder okay. Und das, was Jesus hier macht, ist wirklich unglaublich. Er drängt dem Vater förmlich dazu, zu glauben. Er drängt den Vater förmlich dazu, zu glauben. Nun, warum? Der Vater, er hatte keinen Beweis, dass sein Sohn wirklich gesund geworden ist. Dass er wirklich lebt jetzt, alles vorbei ist mit der Krankheit. Er hatte kein Handy, wo er kurz anrufen kann, WhatsApp, Videochat, dir geht's wieder gut, sehr gut, ich komme zurück, Jesus hat's gemacht. Nein, gab's nicht. Es gab keine Möglichkeit, das zu wissen, das zu bestätigen. Alles, was der Beamte hatte, waren die Worte von Jesus. Alles, was der Beamte hatte, waren die Worte von Jesus, dein Sohn lebt. Und mit diesen Worten drängt Jesus ihn weg von einem zeichenbasierten Glauben zu einem rettenden Glauben, der an dem Wort festhält. Hier wurde die Glut, die tote Glut, die er noch hatte, zu einer lebendigen Flamme, zu einem echten Glauben an Jesus Christus. Er wurde förmlich von Jesus gedrängt, in Jesus mehr zu sehen als ein Wunderheiler, jemand, der Wunder tun kann oder einfach ein Propheten. Und dass es tatsächlich ein lebendiger Glaube war, das sehen wir daran, dass der Beamte wirklich gehorsam ist und geht. Wirklich gehorsam ist, er geht. Es heißt nämlich, und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Er glaubt und ging hin. Er warf seine falsche Vorstellung, die er mitgebracht hat, über Bord, dass er anwesend sein muss zu heilen, dass er seine Vorstellung hatte. Und er verstand endlich, Jesus ist größer als jeder Prophet. Er muss nicht anwesend sein, er kann meinen Sohn auch von ferne heilen. Und hat gesehen, dass seine Kraft auf etwas viel Größeres zeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Und das hat Jesus ganz eindeutig gezeigt. Wie? Nun, Jesus beobachtet, Jesus hatte nicht zu Gott gebetet. Gott, bitte heile ihn. So müssten wir es machen. Weil wir haben keine Kraft, jemanden zu heilen. Aber Jesus sagt bloß ein Wort. Und er wird geheilt. Es ist aus seinem Mund, dass die Heilung, könnte man sagen, hervorgeht. Er hat kein Ritual gemacht, drumherum. Sondern er sagt ein Wort und sein Sohn wird lebendig, lebt. Mit diesen Worten hat Jesus einen lebendigen Glauben in diesem Mann entzündet. Dein Sohn lebt. Man könnte sagen, die Flamme, sie ging auf, sodass er jetzt in Jesus den Sohn Gottes sah. Und nicht mehr einfach ein Wunderheiler, zu dem er kommen sollte. Und der Text macht uns wieder deutlich, diesen Kontrast Zeichen und Wort. Es heißt nämlich extra im Text, und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach. Nicht einem Zeichen, das er tat. Das ist der große Kontrast, den wir auch in der Ermahnung gesehen haben. Und das soll uns zeigen, rettender Glaube wurde durch Jesu Wort hervorgebracht. Das ist diese Wahrheit, die uns Johannes die ganze Zeit in den Text einhämmern möchte. Nicht Zeichen und Wunder, sondern Jesu krafterfülltes Wort gibt lebendigen Glauben. Das ist auch das Zeichen hinter diesem Wunder. Das ist die Wahrheit. Und so wie ich den Predigttitel genannt habe, Jesus gibt lebendigen Glauben. Er allein entzündet eine lebendige Flamme des rettenden Glaubens. Und das ist so schön bei diesen Beamten illustriert. Eine tote Glut zu einer lebendigen Flamme durch die Worte von Jesus. Und in dem letzten Punkt sehen wir schließlich, wie die Flamme des Glaubens jetzt sogar zu einem Brand des Glaubens wird. Denn nicht alleine der Beamte wird gläubig, sondern auch sein ganzer Haushalt wird gläubig. Vierter Punkt, der Brand des Glaubens. Verse 51 bis 53. Als er aber noch unterwegs war, der königliche Beamte, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt! Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Der Beamte, was wir jetzt lesen, war gerade unterwegs nach Hause. Und noch bevor er angekommen ist, liefen ihm seine Knechte entgegen, also wir sehen, er hatte Knechte, und rufen voller Freude, dein Sohn lebt! Die Worte müssen für den königlichen Beamten wie ein Echo gewesen sein von den Worten von Jesus, als er sprach, dein Sohn lebt. Aber wenn wir weiterlesen, kommt es vor, als ob wir jetzt merkwürdige Worte lesen. Weil irgendwie in Vers 52 sieht es auf dem ersten Blick ein bisschen merkwürdig aus, was der Beamte macht. Er fragt nämlich nach bei seinem Knechten, wann der Sohn geheilt wurde und gewissermaßen, wie das passiert ist. Und man fragt sich, wenn man den Text liest, hat er vielleicht doch gezweifelt, dass es nicht Jesus getan hat, wollte nochmal so gucken, aber vielleicht war es ja gar nicht das Richtige. Nun, nein. Der Beamte hat hier nicht gezweifelt. Vielmehr ist er überzeugt, Jesus hat ihn geheilt und er fragt nach, um seinen Glauben nochmal darin zu bestärken. Sein Erkundigen ist nicht im Zweifeln, sondern im Glauben. Und das macht der Text wirklich sehr deutlich. Die Antwort der Knechte macht das nämlich deutlich. Beobachtet, die Knechte antworten ihn, er fragt ihn, warum wurde er geheilt? Sie sagten zu ihm, gestern, Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Beobachtet, der Sohn ist gestern gesund geworden um die 7. Stunde. Nach jüdischer Zeitrechnung ist das 13 Uhr. 13 Uhr. Und das ist sehr wichtig zu beobachten. Denn das bedeutet, der Vater ist nicht sofort nach Kapernaum zurückgereist, als Jesus ihm gesagt hat, dein Sohn lebt. Warum? Nun, denn wenn Jesus ihm gestern um 13 Uhr das gesagt hat, was wir hier lesen, dann hätte er genug Zeit, nach Kapernaum zurückzureisen. Das war ungefähr 30 Kilometer entfernt. Bei 13 Uhr wären 7 Stunden, die er hätte, ganz, also möglich. Vor allen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, es war ein königlicher Beamter. Es kann gut sein, dass er mit Reittieren gereist ist. Es ist nicht so. Also die Möglichkeit, dass er zurückkommen war absolut da. Aber er hat es nicht getan. Er trifft erst am nächsten Tag seine Knechte. Das bedeutet, er ist erst am nächsten Tag losgegangen. Kommen sie ihnen entgegen. Und das soll zeigen eine wichtige Wahrheit. Der Vater war wirklich fest davon überzeugt, Jesus hat ihn geheilt. Und das gab ihm Ruhe. Er musste selbst nicht am selben Tag zurückgehen. Er wusste, sein Sohn ist geheilt. Nun, davor sehen wir, wie er mit Eile kommt. Er kommt zu Jesus und man spürt förmlich, wie dringend das ist. Und auf einmal kann er einen ganzen Tag weiter dort bleiben. Und wir wissen nicht, was er genau dort gemacht hat. Vielleicht hat Jesus, kann ich mir gut vorstellen, hat der Beamte Jesus noch beim Lehren zugehört den Tag. Oder er hat noch etwas anderes dort erledigt. Aber auf jeden Fall zeigt diese Antwort der Knechte, dass der Vater nicht fragt, weil er irgendwie Zweifel hatte, sondern dass er im Glauben fragt. Sein Erforschen nach der Zeit sollte sein Glauben nur noch mal bestätigen. Und beobachtet, außerdem bei der Antwort der Knechte, wie das Fieber vom Sohn wegging. Es heißt hier, es verließ ihn, das Fieber. Nun, das Wort verließ, hier deutet an, dass das Fieber in dieser Stunde auf einmal verschwunden ist. Also nicht irgendwie, ja, wir haben ab der 7. Stunde beobachtet, es ist langsam weniger geworden, dann gab es noch ein paar Hochs und Niedriger und dann ist es aber weggegangen. Sondern sofort war das Fieber weg. Das ist der Gedanke. Und die neue Genfer Übersetzung, sie trifft den Sinn, finde ich, sehr treffend in diesem Vers, wenn sie übersetzt, gestern Mittag um 1 Uhr hatte er, also der Sohn, mit einem Mal kein Fieber mehr. Das ist der Gedanke hier, was die Knechte dem Vater mitteilen. Mit einem Mal kein Fieber mehr. Und als der Vater das hörte, wurde sein Glauben noch mehr gestärkt. Es wurde von den Knechten bestätigt, das, was er bereits glaubte. Jesus hat ihn geheilt. Nun, warum? Wir lesen, er wusste, er hat sich erinnert, es war genau die Zeit, als Jesus die Worte sprach. Dein Sohn lebt. Genau das lesen wir in Vers 53. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Beobachtet hier das Resultat der Bestätigung durch die Knechte. Erstens, der Beamte glaubte. Das bedeutet nicht, dass er jetzt erst angefangen hat zu glauben. Davor haben wir gesehen, ist ein lebendiger Glaube entstanden. Aber das bedeutet, die Flamme des Glaubens bei Beamten, sie wurde noch größer. Sein Glaube wurde gestärkt nochmal. Aber wisst ihr, nicht nur das ist passiert. Wir sehen zweitens das Resultat. Die Flamme des Glaubens wird jetzt zu einem Brand des Glaubens. Die Worte von Jesus, dein Sohn lebt, steckte auch seinen ganzen Haushalt mit in Brand. Eine lebendige Flamme im ganzen Haus entstand. Bestimmt hatte der Vater seinem Haushalt alles detailliert erzählt, als er zurück nach Hause gekommen ist und alles, was vorgefallen war. Und so fand sein ganzer Haushalt zum Glauben an Jesus Christus. Ich kann mir förmlich vorstellen, wie der Beamte nach Hause kam, mit seinem jetzt gesunden Sohn im Schoß sitzt und sein ganzer Haushalt drumherum ist und er erzählt. Und dann war ich in Kana und ich flehte Jesus und habe nicht verstanden, um was ich bitte. Ich bat ihn, dass er herabkam zu uns. Aber dann hat Jesus gesagt, dein Sohn lebt. Und ich habe endlich verstanden, dass er nicht einfach irgendein Wunderheiler ist, dass etwas viel Größeres ist. Und dieses Wort von Jesus, dein Sohn lebt, bestimmt bei der Geschichte, das hat auch den ganzen Haushalt entzündet zu einem lebendigen Glauben. Ein Brand des Glaubens ist entstanden. In Vers 54 lesen wir dann abschließend: Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Nun, es ist nicht das zweite Zeichen von Jesus insgesamt, das meint Johannes nicht, sondern es ist das zweite Zeichen, was er aufgeschrieben hat für uns. Also er erzählt das so ein bisschen. Bevor wir zum Schluss kommen, wir haben jetzt diesen Verlauf gesehen, vom falschen Funken zu einer toten Glut, dann zu einer lebendigen Flamme und zu einem großen Brand des Glaubens. Die Frage ist, was können wir aus diesen Versen mitnehmen? Wir haben jetzt viel durchgegangen, verstanden, was hier eigentlich vorgeht und was Johannes uns lehren will. Aber wie können wir das praktisch anwenden? Nun, ich möchte zwei Anwendungen für uns mitgeben aus dem Text. Die erste Anwendung ist: Bete unablässig für andere. Bete unablässig für andere. Diesen Aspekt haben wir uns im Text nicht sehr genau angeschaut. Aber ich will hier in der Anwendung aufgreifen. Ein grundlegender Gedanke in diesem Text ist nämlich, dass der Vater für seinen Sohn gebeten hat. Er hat also ist für den Sohn zu Jesus gekommen. Er hat nicht für etwas sich selbst gebeten. Und auch wenn er nicht in demselben Sinn gebetet hat, wie wir es heutzutage tun, so hat er doch seine Bitte an den Mensch Gott Jesus Christus gerichtet. Und man könnte sagen, in diesem Sinne gebeten. Und wir können und müssen von seiner Fürbitte lernen, wie er es getan hat. Weil, wisst ihr, Fürbitte ist so grundlegend für Christen. Nicht umsonst betet Paulus fast in jedem seiner Briefe für andere Christen. Das tut er nicht umsonst, einfach um die Zeit totzuschlagen, weil er nichts anderes zu schreiben hat. Ihm ist das so wichtig, dass er es jedes Mal reinschreibt. Deswegen müssen wir unbedingt die Lektion der Fürbitte lernen. Hast du ein Anliegen, für andere zu beten? Hast du ein Anliegen, für andere zu beten? Oder interessiert dich eigentlich nicht, was drumherum passiert? Nun, der Vater, er hatte ein großes Anliegen, einen großen Herzschlag für seinen Sohn, hier für die Gesundheit seines Sohnes. Nun, natürlich ist es etwas ganz Besonderes, wenn es um sein eigenes Kind geht. Es ist noch etwas, was anders ans Herz geht. Aber trotz dessen ist der Gedanke hier: Hast du ein Anliegen, für andere zu beten? Bist du bereit, Kraft und Anstrengung im Gebet für andere zu investieren? Beachte, der Vater, er musste viel Kraft auffordern. Er ist nach Kana gereist, musste dort Jesus suchen und finden und anschließend hat er beharrlich noch gebeten. Es hat Anstrengung erfordert. Bist du auch bereit, beharrlich für andere im Gebet auszuharren? Oder betest du einmal und das war's? Und ich sage nicht, dass jedes Gebetsanliegen immer dabei sein muss, sonst würde unsere Liste unendlich lang werden. Aber manchmal ist es so: Einmal und dann ist wieder weg. Und wir beten nicht beharrlich. Bist du auch bereit, weiter zu beten für andere, wenn irgendwie keine Antwort scheint? Der Beamte, er bat selbst weiter, als er von Jesus ermahnt wurde und seine Bitte ihm verwehrt wurde. Und bittest du im Glauben für andere? Im Glauben für andere? Oder betest du einfach, nun als Christ macht man es halt so, man betet. Glaubst du, der Herr kann wirklich das tun, um was du betest? So wie der Beamte glaubte vollkommen, Jesus könne seinen Sohn heilen. Ich will uns ermutigen, beharrlich füreinander zu beten, so wie der Vater für seinen Sohn hier gebeten hat. Und ich möchte uns durch vier kurze Wahrheiten aus dem Text zum Gebet für andere ermutigen. Vier Wahrheiten aus dem Text, die dich zum Gebet für andere ermutigen sollen. Sei ermutigt, für andere zu beten, denn erstens, Gott hat Macht. Gott hat Macht. Eine so einfache, aber wichtige Wahrheit. Jesus, er konnte den Sohn des Beamten mit Leichtigkeit von ferne heilen. Er musste kein Ritual machen, er musste nicht irgendwas ausdenken. Er sprach und es geschah. Und deswegen sei ermutigt, wenn du für andere betest. Gott hat Macht. Das bedeutet nicht, dass er immer erfüllt das, was wir bitten. Aber es gibt uns Mut, weiter zu beten. Wenn er uns nicht gibt, das, was wir beten, dann bedeutet es nicht, dass er zu wenig Kraft hat, sondern dass es vielleicht an uns liegt. Und vielleicht beten wir um das Falsche. Oder vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, dass die Antwort kommt. Oder vielleicht bitten wir mit einem falschen Herzen. Es sind verschiedene Gründe. Aber eins können wir uns ganz sicher sein. Es liegt nicht daran, dass Gott zu wenig Macht hat. Es liegt nicht daran, dass er zu wenig Macht hat. Sei ermutigt, Gott hat Macht. Zweitens, die uns ermutigen soll, zweite Wahrheit. Gott rüttelt selbst einen Funken des Glaubens nicht ab. Gott rüttelt selbst einen Funken des Glaubens nicht ab. Obwohl der Glaube des Beamten zu Anfang nur ein Funke war und hier sogar ein falscher Funke, ein falsches Verständnis, hat Jesus ihn nicht direkt abgerüttelt. Er hat den Funken nicht einfach zertreten, sondern er wollte ihn verwandeln von einem Funken zu einer Flamme. Ein Text aus der Bibel, der so wunderbar das beschreibt, in Psalm 147, Vers 9, da heißt es über Gott, der dem Vieh sein Futter gibt, also Gott, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm schreien. Gott hört selbst das Geschrei der jungen Raben. Der jungen Raben. Wie viel mehr können wir wissen, Gott hört ein aufrichtiges Betteln, auch wenn es theologisch nicht vollkommen ist und sogar schwach ist. Er hört das Schreien selbst der Raben. Sei ermutigt zu beten. Dritte Wahrheit. Sei ermutigt für andere zu beten, weil Gebet für andere verändert uns selbst. Gebet für andere verändert uns selbst. Beobachtet, obwohl der Vater für seinen Sohn gebeten hat, das war nichts, was er für sich gebeten hat, hat er selbst davon profitiert. Ja, er kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und was gibt es Besseres? Er hat das Beste bekommen. Gebet für andere lässt auch uns selbst wachsen. Unglaublich, oder? Manchmal denken wir, wir müssen nur für uns beten, dann wachsen wir. Nein, Gebet für andere lässt uns auch wachsen. Gott erformt uns beim Gebet für andere in einer ganz besonderen Art und Weise. Er lässt unser Herz es lernen, den anderen mehr zu lieben, für ihn zu beten. Das ist die dritte Lektion. Gebet für andere verändert uns selbst. Sei ermutigt, für andere zu beten. Und viertens, sei ermutigt zu beten für andere, weil Gott beantwortet Gebet viel besser, als man es erwartet. Gott beantwortet Gebet viel besser, als man es erwartet. Der Vater wollte eigentlich nur, dass sein Sohn geheilt wird. Das war sein eigentliches Anliegen. Aber was er bekam, war um Welten besser, was er wollte. Er bekam ewiges Leben und auch seine Familie. Auch sein ganzer Haushalt. Wir können wissen, wenn Gott uns nicht das gibt, um was wir bitten, dann, weil er uns etwas viel Besseres geben will, als das, um was wir bitten. Auch wenn es manchmal auf den ersten Blick so scheint und schwer zu verdauen ist, dass es das wirklich das Bessere ist. Aber wir können ihm vertrauen, dass es tatsächlich das Bessere ist. Gott schickt noch viel Besseres als das, um was wir beten. Deshalb sei ermutigt, für andere zu beten. Das sind vier Wahrheiten, die dich ermutigen sollen, beharrlich für deinen Nächsten zu beten. Die zweite und letzte Anwendung, die ich mitgeben möchte, ist folgende. Lass deinen Glauben stärken durch Gottes Wort. Lass deinen Glauben stärken durch Gottes Wort. Wir haben heute gesehen, dass wahrer Glaube nicht aus Zeichen und Wundern entsteht, sondern durch Jesus, der durch sein Wort Glauben gibt. Und wisst ihr, das ist eine große Ermutigung für uns. Denn sonst könnte unser Glaube wenig wachsen. Müssen wir auf Wunder hoffen, die es irgendwie größer machen. Aber das ist nicht der Fall. Und wisst ihr, in unserer Gesellschaft gibt es eine andere Sache, die wir oft denken. Es ist nicht Zeichen und Wunder heutzutage, sondern oft, was wir in unseren Reihen oder Gemeindekontext öfters sehen, ist, dass man denkt, Glaube wächst durch emotionale Erlebnisse. Glaube wächst durch emotionale Erlebnisse. Genauso wenig dürfen wir dieser Lüge glauben, diesen Irrtum. Der Treibstoff unseres Glaubens ist nicht ein Spüren von Gott. Irgendwie, ich habe gespürt und jetzt wächst mein Glaube. Ich habe ein Lied gesungen, es war so richtig, oh, ich habe es gespürt und das, jetzt bin ich im Glauben gewachsen. Das ist nicht das, wonach wir es messen und auch nicht, wonach wir suchen hoffentlich. Dass es das Erste ist. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, suchen wir hoffentlich nicht in Erlebnissen einfach nur, sondern in Gottes Wort. Erlebnisse an und für sich, Emotionen, Gefühle, das ist nichts Schlechtes. Das will ich nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist. Aber sie sind nicht das Fundament unseres Glaubens, wo wir sagen, boah, jetzt bin ich stark im Glauben, jetzt bin ich schwach, weil ich mich fühle oder nicht fühle. Nein, genauso wenig wie Zeichen und Wunder das Fundament sind, sondern Christus durch sein Wort, der es den Glauben gibt durch sein Wort und der den Glauben nährt durch sein Wort. Deshalb brauchen wir auch so dringend Gottes Wort. Deshalb predigen wir es Sonntag für Sonntag. Deswegen wollen wir es in den Familien täglich immer drin haben. Weil das ist, was wir brauchen. Dadurch wachsen wir im Glauben. Wir müssen sein Wort lesen von Gott. Wir müssen es hören. Aber da bleibt es noch nicht stehen. Wir müssen auch zu Gott beten und bitten. Komm herab, Herr, und öffne meine Augen. Komm herab und stärke meinen Glauben. Und im Nachdenken über Gottes Wort und im Beten darüber müssen wir lernen, an Gottes Wort festzuhalten. So wie der Beamte. Sein ganzer Glaube, stellt euch das vor, sein ganzer Glaube, er hing an diesen drei Worten, könnte man sagen. Dein Sohn lebt. Das hat ihm gereicht. Diese Worte von Jesus, das waren sein ganzer Schatz, die ihm sowohl gezeigt haben, wer er ist und dass er Ruhe bekommen hat mit seinem Sohn. Wie viele Verheißungen von Gott haben wir als seine Kinder in seinem Wort. Mehr als drei Worte, oder? Und doch glauben wir so oft nicht an sie. In Hebräer Kapitel 11, Vers 1 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das bedeutet, wenn wir glauben, dann sehen wir etwas, was noch nicht ist. Man könnte sagen, Glaube ist geistliches Sehen. Und dieses geistliche Sehen, es wird durch die Tatsachen und Wahrheiten in Gottes Wort genährt. Wenn wir eine Verheißung, eine Eigenschaft Gottes oder eine Lehre lesen, dann müssen wir Zuversicht darin bekommen, indem wir diese Wahrheit uns immer wieder selbst predigen. Ich kann mir vorstellen, wie der Beamte immer wieder sagte auf dem Weg, mein Sohn lebt, mein Sohn lebt. Jesus hat mir gesagt, dein Sohn lebt. Und genau das müssen wir gewissermaßen auch tun. Wir müssen Gottes Wort umklammern und an ihm festhalten. Und wisst ihr, wenn wir wirklich glauben, dann gibt uns Gottes Wort auch Ruhe in den Verheißungen. Ruhe. So wie der Beamte auf einmal Ruhe bekam. Obwohl er davor so verzweifelt war. Deshalb, nimm Gottes Wort, lies es, präg es dir ein und predige es dir immer wieder. Und lass dein Wort wachsen, lass dein Glauben wachsen durch Gottes Wort. Das ist die zweite Anwendung. Wir haben heute eine unglaublich wichtige Wahrheit von Jesus angeschaut. Nämlich, Jesus gibt lebendigen Glauben durch sein Wort. Wir durften sehen, wie ein falscher Funke zu einer toten Glut wird. Wie eine tote Glut aber durch Jesu Worte lebendig entzündet wurden zu einer Flamme. Und danach diese Flamme durch Gottes Wort noch weitergetrieben wurde zu einem großen Brand. Möge auch unsere Flamme des Glaubens durch Gottes Wort gestärkt werden. Gottes Wort ist wie Öl, Wenn wir die Flamme des Glaubens nähren wollen, dann müssen wir von diesem Öl reinkippen, dass sie größer und stärker wird. Und auch wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann brauchst du dieses Wort, damit die Flamme entzündet wird. Anders geht es nicht. Steht mit mir nach Möglichkeit noch auf. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Herr, wir preisen dich für so klare und wichtige Worte, die du uns deinem Wort gibst. Danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast. Herr, was wären wir, wenn wir nicht dein Wort neben uns hätten? Wir preisen dich, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir dieses Wort so reich haben. Wir haben nicht nur eine Seite vom Epheserbrief, ein kleines Büchlein, wir dürfen ein ganzes Wort lesen. Herr, hilf, dass wir diese kostbare Zeit wirklich ernst nehmen. Von dem Krug, was mit Öl gefüllt ist, wirklich in die Flammen des Glaubens reingießen, Herr, durch dein Wort. Herr, mögen wir gestärkt werden, mögen wir verändert werden. Eine Flamme, die unauslöschlich für dich brennt. Möchte ich auch bitten, dass du noch vielen so eine lebendige Flamme anzündest. Herr, benutze dein Wort, dass noch viele von einer toten Glut, von einem falschen Funken zum lebendigen Glauben finden, lebendigen Flamme. Mach den Brand auf der Erde noch so groß, dass viele entflammt werden und dass dein Königreich voll ist mit Leuten, die voll Eifer für deine Ehre und für dein Königreich leben. Herr, wir bitten das allein im Jesu Namen. Wir haben nichts in unseren Armen, was wir bringen können. Das Einzige, was wir tun, ist vor deinen heiligen Thron kommen, mit deinem Sohn allein, weil er für uns starb und das Blut vergossen hat. Amen.